Guten Morgen zusammen. Den Einstieg, den schaffe ich auch ohne die Folien. Heute Silvester. Ich habe heute Morgen die Losungen gelesen und gelernt, das heißt Altjahrabend. Das habe ich noch nicht gewusst. Der Altjahrabend, es ist noch nicht Neujahr. Raphael wird nächsten Sonntag zum neuen Jahr, zur Jahreslosung etwas sagen. Und wenn wir zurückdenken ans alte Jahr, dann denken wir oft gerne ans Positive. Wir wollen ja danken. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht das ganze Leben und es war nicht das ganze Jahr. Vielleicht denken wir zurück und es sind ein paar Sachen, die schmerzen. Vielleicht ist auch ein schlechtes Gewissen. Vielleicht denkt man eben auch gerade an den Unfrieden, an den Krieg, gewisse Hoffnungslosigkeit. Und dann, wunderbar hat das geklappt, dann steht hier an der Folie und dort an der Wand, wie Gott auf diesen Unfrieden reagiert. Er macht den ersten Schritt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben habe. Gott ist ein Gott, der den ersten Schritt macht und er ist ein Gott vom Neuanfang und wir dürfen neu anfangen, wir dürfen ihm vertrauen, wir dürfen wiedergeboren werden und wie das so ist bei den Geburten, da kommen Kleinkinder auf die Welt, kommen Buschis auf die Welt. Und die müssen wachsen, die müssen lernen und so auch wir im Glauben und in eigentlich allen Briefen schreiben die Schreiber immer wieder, gibt Gott die Botschaft, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel. Legt das Alte ab, erneuert euren Geist. Im Epheserbrief, im Kolosserbrief legt ab auch das Alte. Erneuert euch. Und wenn wir zurückdenken ans Jahr, wo stehen wir mit unserer Erneuerung? Oder sind wir bei der Wiedergeburt stehen geblieben? Korintherbrief schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg. Auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid, denn auch unser Passahlamm, was ist heute los? Also, denn auch unser Passahlamm ist geopfert, das ist Christus. Lasst uns das Fest feiern, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und Wahrheit. Paulus macht hier einen Vergleich, der ist eigentlich in Israel altbekannt. Am Passa, das Passalamm, das geschlachtet wurde, damit wir wiedergeboren werden können, aber das Passa ist eingebettet in das Fest der ungesäuerten Brote. Ein Fest, wo es darum geht, den alten Sauerteig auszuräumen, zu putzen und dann nochmal neu anzufangen. Im 2. Mose heißt es, 7 Tage lang sollst du nur ungesäuertes Brot essen. Am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Am siebten Tag sollt ihr zu einer heiligen Festversammlung zusammenkommen, deshalb sind wir hier. Und an diesen beiden Tagen dürft ihr nicht arbeiten, ihr dürft nicht nur euer Essen zubereiten. Feiert das Fest der ungesäuerten Brote. Denn genau an diesem Tag habe ich euch nach Stämmen geordnet aus Ägypten geführt. Dieses Fest sollen alle künftigen Generationen feiern. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten, also auch heute noch. Und es war ein Fest das sie gefeiert haben, zusammenzukommen. Ägypten, auch hier metaphorisch das alte Leben, der alte, den wir zurücklassen und ins Neue gehen. Und der Sauerteig, das ist die natürliche Variante der Hefe. Heute geht man in den Laden, da kauft man Trockenhefe oder ein Würfelchen. Damals hat man das gären lassen, hat das von einem Teig zum anderen weitergegeben. Das war eine Aufgabe, aufzupassen, dass der nicht kaputt geht. San Francisco gibt es eine Bäckerei, die brüstet sich, ihr Sauerteig ist über 100 Jahre alt, immer weitergegeben. Die haben das Fest nicht richtig eingehalten. Sauerteig, immer geht etwas weiter. Und mal sagt Gott, jetzt macht ihr einen Strich, jetzt räumt ihr auf, dann fangen wir neu an. Und für die, die nicht wissen, sauer ohne Hefe, Brot, Mehl, Wasser backen, dann kommt ungesäuertes Brot heraus. Kannst du gerne rumgeben, könnt ihr mal ein Stück probieren, wie das schmeckt, wie das ist, wenn keine Hefe da ist. Man hört. Am Passa, da hat ja Jesus auch das Abendmahl eingesetzt, da haben sie sicher auch ungesäuertes Brot gegessen. Aber bevor sie zum Abendmahl gingen, hat Jesus bekannterweise den Jüngern die Füße gewaschen und dann kam er zum Petrus und der Petrus sagt, hey, Momentle, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen, du bist der Meister, du machst nicht die Arbeit des Sklaven. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Hier einfach ein Moment zum Innehalten. Er ist ganz rein. Grundsätzlich, Jesus am Kreuz gestorben, wenn wir ihn annehmen, werden wir wiedergeboren und sind grundsätzlich ganz rein. Aber wir gehen durch diese Welt und da gibt es Staub an den Füßen. Da kommt dieser Sauerteig manchmal durch und da muss man nachher wieder waschen. Es soll niemand deshalb an seinem Heil zweifeln. Und spannenderweise das Passafest, das Fest der ungesäuerten Brote. 7 Tage sollt ihr ungesäuerte Brote essen. Am ersten Tag sollt ihr allen alten Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Nicht beim Nachbarn. Es geht um dein Haus, es geht um dich. Das Passa, das Fest feiert man zu Hause, nicht im Tempel. Und genau diesen Gedanken nimmt auch Jesus auf in der Bergpredigt, wenn er sagt, warum regst du dich auf über einen Splitter im Auge deines Nächsten, wenn du doch einen Balken im Auge hast? Mit welchem Recht sagst du, mein Freund, komm, ich helfe dir, den Splitter aus deinem Auge zu ziehen. Und wenn du doch nicht über den Balken in deinem Auge hinaussehen kannst. Du Heuchler, zieh erst den Balken aus deinem Auge, dann siehst du vielleicht genug, um den Splitter im Auge deines Freundes zu befassen. Es ist so einfach zu sehen, was die anderen besser machen müssen. Aber es geht beim Fest der ungesäuerten Brote um mein Haus, um bei mir aufzuräumen. Es geht um die Balken in meinem Auge. Es geht nicht darum, wer neben mir sitzt. Auch Jesus hat zu dem Thema Sauerteig Sachen gesagt. Er hat gesagt, er ist mit seinen Jüngern über den See gefahren, sie hatten vergessen, das Brot mitzunehmen, und dann sagt Jesus wie aus heiterem Himmel: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Die Jünger waren durcheinander. Was hat das mit dem Brot zu tun und wieso Sauerteig und was soll das? Und dann hat es ihnen Jesus nochmal erklärt und dann heißt es, da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sie sollen sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Gedanken, Lehrmeinungen, die alles durchseuchen und alles erreichen. Die Sadduzäer, die Pharisäer, die für die Werkgerechtigkeit stehen. Du musst dich so und so verhalten und genau so und so und dann kommst du in den Himmel. So schaffst du das nie. Jesus hat gesagt, es ist Gnade. Ich bin in die Welt gekommen, dass wer an mich glaubt, das ewige Leben hat. Und im alten Israel sind diese Bräuche und Feste eingeschlafen. Das hat man vergessen, nicht mehr gefeiert. Und dann kommt der Hiskia, der liest dann noch einmal die Bücher von Mose und setzt das Fest wieder ein. Und es ist ganz spannend, wie er das Fest der ungesäuerten Brote wieder einsetzt. Und so kam im zweiten Monat eine riesige Menschenmenge in Jerusalem zusammen, um das Fest der ungesäuerten Brote zu feiern. Die Menschen machten sich daran, die Altäre aus der Stadt zu entfernen und rissen die Räucheraltäre nieder und schafften sie zum Bach Kidron. Hier geht der Gedanke vom physischen Sauerteig weiter zum geistlichen Sauerteig, ich sage mal so. Sie haben gemerkt, bei uns sind ganz viele Altäre und Räucher, die gehören da. Wir beten hier falsche Götter an. Räucheraltäre, Räuchern, Gebete. An wen wenden wir uns, wenn wir ein Problem haben? Die hatten ganz viele Altären gemerkt, halt, das ist falsch. Wir müssen uns an Gott wenden und dieses sich an andere Götter wenden. Der Bach Kidron, das war die damalige Abfallentsorgung. Alles weg, rausräumen. Sauerteig entfernen, die fremden Götter entfernen. Im Galaterbrief heißt es, lebt so, wie es eurem neuen Leben im Heiligen Geist entspricht. Dann werdet ihr auch nicht tun, wozu eure sündigen Neigungen euch drängen. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Das ist eine spannende Paraphrasierung im Neues Leben Übersetzung. Alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Das Lebenshaus, alle Zimmer mal rausfegen. Und ich möchte heute Morgen versuchen, im Schnelldurchlauf einige Lebensbereiche durchzugehen. Eigentlich wäre jedes Thema eine Predigt für sich. Aber es geht dabei nicht darum, mein Gewissen zu fragen, ob ich da besonders gut gelebt habe, sondern es geht darum, Gott zu fragen, geht das mich etwas an? Ist das etwas, was du in meinem Leben ansprechen möchtest? Ist das ein Sauerteig, den du aus meinem Leben entfernen möchtest? Ist das etwas, was 2023 nicht so gut war, wo ich nochmal über die Bücher will? Wo willst du in mein Leben wirken? Ein erster Bereich, Lebensbereich, die Gesundheit. Raphael hat kürzlich die Geschichte vom Gelähmten zitiert, wo der Gelähmte von seinen Freunden zu Jesus gebracht wird und durchs Dach auf der Matratze runtergelassen wird und dann sagt Jesus, nur Mut, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Könnt ihr euch vielleicht erinnern an die Predigt? Ist denn das in dem Moment das Wichtigste? Ja. Wie ist deine Einstellung zu deiner Gesundheit? Was ist wichtiger? Hauptsache, meine Sünden sind vergeben. Lieber krank und vergeben als gesund? Spannende Fragen, weil die Gesundheit bei uns in der Gesellschaft, was wünscht man sich zum neuen Jahr? Hauptsache gesund. Da war eine blutflüssige Frau. Ihre Periode hat 12 Jahre lang nicht aufgehört, muss man vorstellen. Und dann heißt es, das könnte gerade so gut aus unserer Zeit sein, und hatte viel erlitten von den Ärzten und all ihr Gut dafür aufgewandt und es hatte ihr nichts geholfen, sondern es war nur schlimmer geworden. Und unsere Krankenkassenprämien gehen noch mehr hoch. Und dann kommt sie an den Punkt, wo sie merkt, ich wende mich an Jesus. Und sie schafft es knapp, ihre Angst zu überwinden und in der Menge sein Gewand zu berühren. Und tatsächlich, er hilft ihr, fordert sie aber raus, sich zu outen. Ja, ich gehe zu Jesus. Johannes 3 ist der Blindgeborene. Und die Leute fragen, warum ist der krank? Warum ist der blind? Und Jesus sagt, es lag nicht an seinen Sünden oder den Sünden seiner Eltern. Er wurde blind geboren, damit die Kraft Gottes an ihm sichtbar werde. Vielleicht könnt ihr euch an die Predigt von Rolli Staub erinnern. Wir fragen so gerne, warum? Gesagt, fragt, wozu? Jesus macht das hier genauso. Nicht, warum ist er blind? Wozu ist er blind? Wie begegnen wir Krankheiten mit warum ich? Oder fragen wir uns auch, wozu und an wen wenden wir uns? Gott sagt von sich, ich bin der Herr, der euch gesund macht. Luther übersetzt, ich bin der Herr, dein Arzt. Aber vielleicht fällt es euch auf, dass das ist jetzt kein Fehler, sondern da fehlt was. Und nun zur Zeit ist das vielleicht unbequem, vielleicht will man das nicht hören, aber da steht eigentlich, hört auf mich, den Herrn, euren Gott, und lebt so, wie es mir gefällt. Befolgt meine Gebote und Vorschriften, dann werde ich euch nicht an den Krankheiten leiden lassen, die ich über die Ägypter gebracht habe, denn ich bin der Herr, der euch gesund macht. Es ist nicht populär anzusprechen, dass Lebensstil Konsequenzen hat, dass Gottlosigkeit Konsequenzen hat. Wozu lässt uns Gott krank werden? Wozu lässt, damit wir uns mal überlegen, wie ist unsere Beziehung zu Gott, dem Arzt? An wen wenden wir uns denn, wenn wir krank sind? Da waren 10 Aussätzige, die haben gesehen, dass Jesus vorbeigeht und haben gerufen, Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Da sah er sie und sprach zu ihnen, geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Die Priester waren die damaligen Ärzte, das Gesundheitswesen. Da geschieht kein Wunder. Sie gehen mit ihrem Aussatz zu Jesus und er sagt, gehen wir mal zum Arzt. Und im Gehorsam gehen sie und werden gesund. Auch das macht Gott. In Jakobus heißt es, wenn jemand unter euch krank ist, der rufe die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Da ist kein Zauberei da mit den Ältesten, sondern die Ältesten begleiten hier ein Amt. Wir gehen zu den Ältesten, um auszudrücken, ich gehe zu Gott. Woran denken wir, wenn wir krank sind? Wo gehen wir hin? An wen wenden wir uns? Was ist uns wichtig? Ja, Gott hat die Ärzte gegeben, dass Gesundheit und das Wissen ist. Alles gut. Aber an wen wenden wir uns? Was ist uns wichtig? Hauptsache gesund oder Hauptsache eine gesunde Beziehung zu Gott? Und wende ich mich an Gott? Ist das etwas, Heiliger Geist, das mich in meinem Leben was angeht? Das Thema Zeit, der Umgang mit der Zeit, den Prioritäten, den Beziehungen zu Gott, man könnte hier viel sagen, eins greife ich heraus. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst, 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Werke tun, aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Heutzutage liest sich der Vers meist anders, am 7. Tag ist der Sabbat des Ausschlafens. Oder der Familientag, ja, wem ist denn dieser 7. Tag geweiht? Im 3. Mose, den lesen wir seltener, da heißt es auch ganz klar, der 7. Tag ist der Sabbat, an dem ihr zum Gottesdienst zusammenkommen sollt. Jo, wenn ich rechtzeitig wach werde, komme ich. Vielleicht müsste man die Prioritäten am Samstagabend mal anders setzen. Dann wäre man am Sonntagmorgen sehr wohl wach. Wo sind meine Prioritäten mit meiner Zeit? Ist das etwas, das mich etwas angeht? Lebensbereich Geld, Umgang mit Geld. Für unserem 5-Franken-Stück steht Dominus Providebit. Gott wird versorgen. Bei all diesen Sachen geht es nicht um die Regeln, es geht um die Beziehung zu dem Gott, der dahinter steht. Wie ist meine Beziehung zu Gott, dem Versorger? Ganz am Anfang ist im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Um zu essen sollst du arbeiten. Nicht im Lotto gewinnen. Die Einstellung zur Arbeit. Immer mehr fest, also Hauptsache Wochenende, oder? Arbeit ist etwas, ja, es ist die Konsequenz von Sünde. Ja, es ist mühsam. Und trotzdem sagt Gott, deine Arbeit sollst du tun, ich will sie segnen und davon sollst du essen, dein Leben bestreiten. Wähle ich einen Beruf, mit dem ich mein Leben bestreiten kann? Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Nicht nur für mich. Ich soll so viel arbeiten, dass etwas übrig ist, um weiterzugeben Menschen in Not. Und dabei sagt Gott, der 10. vom Ertrag, der 10. Teil, der gehört dem Herrn, der ist heilig. Und wenn sie das Passafest gefeiert haben, war das Fest der ungesäuerten Brote und in die gleiche Woche fällt das Fest der Erstlingsgabe. Sage den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und die Ernte einbringt, so sollt ihr die erste Gabe eurer Ernte zu den Prinzen bringen. Ja, ich spende was, wenn Ende Monat was übrig ist. Aber Ende Monat ist meistens viel Zeit übrig und wenig Geld, oder? Nein, die erste Gabe gehört Gott. Und im Maleachi provoziert dann Gott so richtig. Ihr seid verflucht und ihr betrügt mich allesamt, bringt aber den 10. in voller Höhe in mein Vorratshaus, dass in meinem Haus Speise seid. Und prüft mich hermit, spricht der Herr Zebaoth allmächtig, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. aber bringt die Erstlingsgabe. Denn niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich weiß, du bist eine Ausnahme, aber ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. Nicht das Geld ist die Wurzel des Übels. Da steht was anderes. Die Liebe zum Geld. Ich denke, es ist schon so, ein gewisser Reichtum bringt ein gewisses Maß an Frieden. Ganz viel Krieg entsteht über soziale Spannungen, über Grundbedürfnisse, die nicht gefüllt sind. Ein gewissen Maß an Wohlstand und Reichtum bringt Frieden zu einem gewissen Maß. Aber letztlich bringt es nicht das, wonach wir uns wirklich sehnen. Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Lukas 12 ist ein ganz spannendes Kapitel zu dem Thema. Niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Dann kommt das Gleichnis vom reichen Kornbauer. Der meint, er könne seine Ernte einfahren, Riesenscheune bauen, sich zurücklehnen und gottlos das Leben genießen. Essen und trinken. Ach, alledem trachten die Heiden, sagt Jesus, und in Lukas fasst das genau auch in dieses Kapitel zusammen, trachtet vielmehr nach dem Reiche Gottes, denn da, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Wo ist denn dein Herz? Ups. Da war noch die Witwe. Die hat zwei der kleinsten Münzen, zwei Fünferle. Das ist die Erfahrung gemacht, da lag am Boden ein Fünf-Rappen-Stück. Da sagt jemand, deswegen bücke ich mich nicht. So weit sind wir schon. Diese Frau hat zwei Fünferle in den Opferstock gelegt und Jesus hat das gesehen. So ist Gott. Er sah aber eine arme Witwe, die legte dort zwei Schäflein ein. Und Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt, denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Gaben eingelegt. Aber sie hat von ihrer Armut eingelegt, von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte. Wie ist unsere Beziehung zu Gott und zum Geld? Ist das ein Thema, das mich etwas angeht? Essen und Trinken. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Munde des Herrn geht. Leben ist mehr als Ernährung. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, dem wird nimmermehr dürsten. Na, schön wär's. Ja, das stimmt schon beides, aber da ist eine Spannung drin. Während Israel durch die Wüste ging, ja, da fiel das Manna vom Himmel. Da mussten sie es nicht erarbeiten. Aber kaum waren sie im verheißenen Land, mussten sie wieder arbeiten und von der Ernte leben. Hat das Manna an dem Tag aufgehört. Denn Gott einem Menschen Reichtum und Güter gibt und lässt ihn davon essen und trinken und sein Teil nehmen und fröhlich sein bei einem seiner Mühen, so ist das eine Gottesgabe. Gott verurteilt hier den Reichtum nicht. Du kannst auch deinen Teil davon nehmen und ihn genießen, aber Sei dir bewusst, dein Reichtum, das, was du hast, zu genießen zu können, ist eine Gottesgabe. Und wenn du das nicht annimmst, nicht hast, dann hast du zwar viel, aber du kannst es vielleicht genießen, aber es wird dich nie sättigen. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, da nahm er das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Viele von euch werden die Geschichte von Emmaus, die entscheidende Stelle, erkannt haben. Ein Markenzeichen von Jesus war das Tischgebet. Sprecht ihr zu Hause noch ein Tischgebet? Sind wir noch dankbar? Selbst in Häusern und Familien, es fällt immer mehr weg. Sind wir dankbar? Es ist eine Gottesgabe, wenn ich das, was ich habe, auch genießen kann. Der Mensch müht sich mit seiner Arbeit ab, damit er genug zu essen hat und wird. Doch nie wird er richtig satt. Vom Ernähren alleine wird die Seele nicht satt. Man kann es genießen, aber man wird nicht satt. Und wenn man nicht satt wird, ja, dann will man noch mehr, oder? Und dann fragt man das Bundesamt von Statistik und die sagen, 43% der Schweizer sind übergewichtig. Bei den Männern 52%. Aber satt? Sind sie satt? Nein, sie essen immer weiter. Und dabei produzieren wir Food Waste ohne Ende. Pro Kopf 330 Kilo, davon entstehen 125 Kilo bei uns zu Hause im Haushalt. Wir versuchen noch mehr und noch mehr und wir werfen einen großen Teil weg. Und dann schaut ihr mal die Hungerstatistik an auf dieser Welt. Ist das wirklich so, dass Gott will, dass wir leben? Ja, Jesus, sein Markenzeichen, danke für das Essen, das ich habe. Segne du's, damit es mich sättigt und ich daran genug finde. Betrinkt euch nicht mit Wein, auch nicht am Silvester, sonst ruiniert ihr euer Leben. Übergewicht ruiniert das Leben. Die Ärzte leben gut davon. Sondern werdet voll Heiligen Geistes. Ist mein Umgang mit Essen und Trinken ein Thema, ein Lebensbereich, den Gott heute ansprechen will? Meine Berufung. Wer weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Es geht nicht um das, was ich nicht weiß. Es geht nicht um das, was ich noch im Buch lesen muss und die Bibelstelle, die ich nicht kenne. Es geht um das, was ich weiß. Bin ich gehorsam gewesen und habe ich es umgesetzt? Kommen immer wieder und sprechen mit Menschen, die fragen, was will Gott oder was könnte ich für Gott? Hast du das getan, was er dir schon gesagt hat? Hast du eine Begabung, setzt du sie ein? Tust du, was Gott dir schon gesagt hat? Wisst ihr, das Problem ist, die Wahrheit ist, Gott hat Zeit, der kann warten. Der hat länger Zeit als du. Wenn Gott dir was gesagt hat, dann setze es um. Geht mich das etwas an? Beziehungen. Das zweite Gebot ist dem anderen gleich und heißt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wie so oft begründet Gott das mit, ich bin der Herr. Diese Sachen sind gut, weil Gott so ist. Da gibt es keine Menschenrechte und keine Logik. Was gut ist, ist gut, weil Gott so ist. Und wir sind sein Ebenbild. und seinen Nächsten lieben wie sich selbst ist etwas Gutes. Und trotzdem wissen wir aus dem Alltag, dass man manchmal zornig wird, dass manchmal etwas sich reibt. Wir haben es in der Einleitung auch gehört. Zürnt ihr, so sündigt nicht und lasst die Sonne nicht über euren Zorn untergehen. Gebt nicht Raum dem Teufel, da habt ihr wieder den Sauerteig. Es gibt Sachen, die finde ich ganz schwierig anzusprechen. Aber ich bin langsam in einem Lebensalter, wo ich merke, wenn ich es auf den richtigen Augenblick warte, wird es noch schwieriger. Eigentlich, es ist im Augenblick schwierig, etwas anzusprechen, aber es wird nur noch schwieriger. Und wir können lange Feedback-Kultur, ja, aber im Moment. Sprich es an. Jage nach dem Frieden mit jedermann. Mit jedermann. Mein Chef hat, glaube ich, ja, jetzt einen guten Chef, aber eine Kollegin im Geschäft, sie hat etwas gemeinsam mit deinem Chef. Auf dem Fahrrad nach Hause fahren, durchlüften und vergeben, das hilft. Das sind bittere Wurzeln, die aufkommen. Nimmst du aus 2023 eine bittere Wurzel mit, die du rausziehen müsstest? Wie sieht es in der Familie aus? Jeder liebe seine Frau wie sich selbst, seine Frau habe Ehrfurcht für ihren Mann, so der Luthertext. So viele Leute, oh, Weihnachtsfeier mit der Familie. Familie, Ehe hat was mit Gott zu tun. Gott vergleicht sich mit dem Bräutigam, Israel seine Braut, die Gemeinde seine Braut. Leben wir unsere Ehen so, dass es Gott widerspiegelt? Wie denken unsere Kinder über unsere Ehen? Ich weiß, meine Tochter hört zu. Wie leben wir? Ist das ein Hinweis auf Gott? Ihr Kinder, seid euren Eltern gehorsam. Das ist das erste Gebot mit einer Verheißung, auf das du lange lebst. Es ist eben ein Zusammenhang zwischen wie ich mich verhalte und welche Konsequenzen ich ernte. Ihr Väter, reizet eure Kinder nicht zum Zorn, oh je. Gott offenbart sich als Vater, weil er sagt, das ist ein Vergleich, den die Menschen kennen. Ja, wie ist der Vergleich? Gott ist zum Glück ein guter Vater und ich bin ein Vater, der ist so gut, wie er sein konnte. Muss man auch mal rausfegen. Dann habe ich noch im 3. Mose einen Vers gefunden, den fand ich ganz spannend, dass das überhaupt da steht in der Bibel. Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und die Alten ehren. So sollst du dich fürchten vor deinem Gott, ich bin der Herr. Wie gehen wir mit unseren Großeltern, wie gehen wir mit älteren Menschen um? Du sollst sie ehren. Wie leben wir diese Beziehung? Im Geschäft. Ihr Sklaven, ich würde jetzt übersetzen, ihr Angestellten, gehorcht euren Herrn in allem, was ihr tut. Gehorcht ihnen bereitwillig. Tut eure Arbeit mit Eifer und Freude. Wie sieht mein Alltag aus? Ihr Arbeitgeber, gewährt euren Angestellten das, was recht und billig ist. Wie gehe ich mit meinen Angestellten um? Und wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, da kommt es wieder. Denn auch ihr seid Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Die meisten von uns sind außer in einem Land Ausländer. Ich bin der Herr, euer Gott. Wie gehen wir mit Menschen um, die bei uns im Land leben? Gilt bei uns ein Recht für alle? Vergeltet niemandem Böses mit Bösen. Seid auf das Gute bedacht gegenüber jedermann. Dann kommt eine Formulierung, die gefällt mir. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Ja, Gott ist Realist, man kann nicht mit jedem Frieden haben. Aber soweit es an euch liegt, habt Frieden und rächt euch nicht selbst. Da kommt wieder die Gottesbeziehung. Traue ich Gott zu, dass er das Unrecht, das mir angetan wird, rächen wird? Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Das gehört zur Vergebung. Ich vergebe dem, der mir Unrecht getan hat, und ich überlasse es Gott, das zu rächen, und ich vertraue ihm, dass er es tun wird. Und es ist wahrscheinlich schlimmer, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, als wenn ich dich zu Tode schweige oder sonst sowas, was wir so tun. Die Rache ist mein. Vergebung ist gerecht. Da wird nicht gesagt, jo, macht mit. Spielt keine Rolle. Vergessen wir, schwamm drüber. Nein. Sauerteig ausräumen, vergeben. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gute. Auch die Steuereintreiben grüßen ihre Freunde, grüße ich auch die anderen. Wo ist denn der Unterschied? Geht mich das etwas an? Silvester, Silvesterbräuche, Bleigießen darf man heutzutage nicht mehr, weil es der Umwelt schadet. Ja, das ist das kleinere Übel. Statt Bleigießen tun wir jetzt Wachsgießen, okay. Aber die Bibel ist ganz klar, ihr sollt nicht zu den Toten beschwören und Wahrsagen zuwenden, dass ihr nicht durch sie unrein werdet. Woher erwarte ich Führung für die Zukunft? Und mit solchen Praktiken öffne ich mich für eine spirituelle Welt, die ich keine Ahnung habe. Fachbegriff okkult, dunkel. So viele Menschen, oh, das macht Spaß am Silvester. Achtung, da kommt ihr nur über Gebet und Hinwendung zu Jesus wieder raus. Ja, manchmal sind solche Sachen wirklich Spiele, aber manchmal öffne ich mich da. Und wenn ich mich öffne, Achtung, das ist nicht mehr lustig. Am Abend schon, aber dann. Diese Belastungen wieder loszuwerden, ist nicht so einfach. Wie viele Menschen, ich höre es häufiger, ja, bin noch zum Totenbeschwörer, habe mit meiner Großmutter um Rat gefragt. Tut solche Sachen nicht, wendet euch an Gott. Geht mich das etwas an? Ganz heikel, da könnte man viel darüber reden, das Reden. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Gnade bringt. Wie reden wir eben genau über den schwierigen Chef? Wie reden wir über den Pastor? Wie reden wir über die Nachbarn? Wie reden wir über die Schwester? Wie reden wir über? Ist das, was wir reden? Und die Bibel sagt, das Reden, die Zunge im Zaum zu halten, das ist das Schwierigste. Geht mich das etwas an? Wir hier den Kreis schließen und zurückgehen zum Galaterbrief. Wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollen wir auch alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Willst du diese Bereiche von Gott bestimmen lassen? hat Gott heute Morgen in einem dieser Bereiche dich besonders angesprochen? Willst du das ändern? Und so kamen sie zusammen und haben diese alten Räucheraltäre und Altäre weggeworfen. Sie haben eine Entscheidung getroffen. Aber sie sind damit nicht fertig geworden beim Hiskia, beim Festfeiern. Und dann heißt es, Vater, viele hatten sich nicht gereinigt und aßen das Passa nicht so, wie es den Vorschriften entspricht. Doch König Hiskia betete für sie und sagte, der Herr ist, der gütig ist, vergebe allen denen, die den Herrn mit dem Gott ihrer Vorfahren von ganzem Herzen folgen wollen. Und wenn sie sich nicht wie vorgeschrieben für das Heiligtum gereinigt haben. Und der Herr erhörte Hiskias Gebet und vergab dem Volk. Obwohl es hier wirklich um die Gottesbeziehung geht, sagt Hiskia nicht, das spielt keine Rolle, dass ihr es nicht gemacht habt. Er sagt, es braucht Vergebung. Aber es gibt Vergebung. Das ist ein Unterschied. Es ist nicht, es spielt keine Rolle, im Herzen stimmt's ja. Nein, macht's richtig. Und wo auch keine Zeit war, vergebe ich euch, ihr könnt trotzdem kommen. Wir werden nächsten Sonntag Abendmahl feiern. Johannesbrief heißt es, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir etwas bekennen, dann fängt nicht ein psychotherapeutischer Prozess an. Dann ist etwas vergeben. Dann ist es vollbracht. Und wir müssen daran arbeiten, neue Gewohnheiten aufzubauen. Wenn wir nachher Lieder singen, kannst dich auch an jemand deines Vertrauens wenden, zusammen beten. Jesus hat ja gesagt, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Nehmt das in Anspruch. Du darfst ein Kind Gottes sein, wenn du ihn in dein Leben aufgenommen hast. Aber reinige deine Füße. Immer wieder, feier das Fest der ungesäuerten Brote, wirf den alten Sauerteig raus, fange die neuen Gewohnheiten an. Und so feierten die Israeliten in Jerusalem versammelt, voller Freude, 7 Tage lang das Fest der ungesäuerten Brote. Jeden Tag sangen die Leviten und die Priester das Loblied des Herrn, begleitet von den mächtigen Instrumenten des Herrn. Freuen wir uns darüber, dass wir unsere Füße waschen können. Und dann fängt ein neuer Teig an. Und Jesus braucht das Gleichnis oder die Symbolik vom Sauerteig nicht nur mit dem Alten. Er sagt auch ein anderes Gleichnis. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und durch 3 Scheffel Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. 3 Scheffel Mehl, das sind 27 Kilo. 27 Kilo von Hefe durchsäuert. So, wenn man den Teig nimmt und die Hefe rein, dann gibt es eben Brötchen mit Hefe durchsäuert, die werden locker. Ich wünsche mir so, dass die Botschaft vom Evangelium, das vom Himmelreich, das Leimental durchsäuert, dass wir den Impfteig darstellen, der das durchsäuert. Das riecht ganz anders.
Das ist ein Gottesdienst.
Ah, jetzt, endlich. Ich möchte noch beten und dann gehen wir zum Lobpreis über. Danke, Herr Jesus, dass du auf der Welt gewandelt bist, dass du den Alltag kennst und den Staub an den Füßen. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist uns Kraft gibst, so zu leben, wie es von dir richtig ist. dass wir nicht mehr in unseren Begierden und unseren Lüsten folgen, sondern dass wir dürfen auf dich ausgerichtet leben. Herr, komm du in mein Leben. Nimm du Raum ein, dort, wo du es vielleicht noch nicht gehabt hast. Reinige du mich, auf dass wir dürfen Licht und Salz sein im Leimental zu dir in einer Ehre und dass noch viele Menschen dürfen erfahren, dass man nicht vom Brot allein lebt, sondern durch jedes Wort, das von dir kommt und dass du die Seele sättigst, dass du lebendiges Wasser gibst, das überfließt und darf weitergehen. Herr, wir wollen dich anbeten, dass du das möglich machst. Amen.